ARD. WDR 5. Quarks, Wissenschaft und mehr.
Mit Franz Hansel, ich grüße Sie ganz herzlich. Weltoffen, liberal, tolerant. So wird Deutschland gerne beschrieben, vor allem von Deutschen selbst. Leider wird das durch die Wirklichkeit nur teilweise bestätigt, denn Deutschland kann auch ganz anders. Nachzulesen beispielsweise im Anfang des Jahres von der Integrations- und Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung vorgestellten ersten Lagebericht Rassismus. Laut Bericht manifestiert sich alltäglicher Rassismus in Deutschland in physischen Gewalttaten, in verbalen Attacken und auch strukturell. Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund werden diskriminiert bei der Wohnungssuche, im Arbeitsleben, im Sportverein, auch in Schulen. Die Forschung zeigt, dass Schülerinnen und Schüler mit internationaler Familiengeschichte trotz gleicher Leistung oft schlechtere Noten bekommen. Außerdem erleben sie Abwertungen, Aggressionen, blöde Sprüche. Wir diskutieren jetzt, was Benachteiligung und Rassismus in Schulen mit Kindern und Jugendlichen macht.
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Wir möchten klären, was Kinder mit Migrationsgeschichte in Schulen erleben, welche Ursachen es dafür gibt und wie gegengesteuert werden kann. Wenn Sie sich am Gespräch beteiligen möchten, rufen Sie an 0800 5678, dreimal die 5, oder mailen Sie an quarks@wdr.de. Welche Erfahrungen haben Sie oder Ihre Kinder mit Rassismus in der Schule gemacht? Wie sind Sie damit umgegangen oder wie gehen Sie damit um? Haben Sie Unterstützung bekommen? Wie kann es funktionieren, dass in Schulen kein Platz mehr ist für Rassismus und Benachteiligung? Ihre Erfahrungen, Ihre Gedanken dazu telefonisch unter 0800 5678 dreimal die 5 oder Sie mailen an quarks@wdr.de. Mit dabei ist Karim Feraidoni, Professor für die Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Uni Bochum und Berater der Bundesregierung zu den Themen Rassismus und Rechtsextremismus. Einen schönen guten Tag.
Hallo.
Ihre Einschätzung, gibt es sowas wie einen alltäglichen Rassismus in deutschen Schulen?
Ja, alltäglichen Rassismus gibt es in allen Bereichen, wo Menschen zusammenkommen, im Gesundheitswesen, im Arbeitsmarkt, im Wohnungsmarkt und auch in den Schulen. Und häufig ist es so, dass die Menschen, die in Schulen unterrichten, gar nicht rassistisch sein wollen. Also die meisten Menschen möchten nicht rassistisch sein. Die meisten Lehrkräfte, auch die Lehrkräfte, die ich beispielsweise ausbilde, das sind angehende Politiklehrkräfte, die wollen nicht rassistisch sein. Aber trotzdem ergibt sich aus Unterhaltungen, aus Bildmaterial, was genutzt wird im Unterricht, aber auch aus zwanglosen Kommunikationszusammenhängen häufig Alltagsrassismus. Also auch wenn diese Personen nicht rassistisch sein wollen, sind sie es manchmal. Und deswegen glaube ich, dass die Professionskompetenz der Lehrkräfte in dahingehend erweitert werden sollte, dass tatsächlich sie erkennen, was hat Rassismus mir beigebracht und wie kann ich dagegen etwas tun und wie kann ich beispielsweise meine Lehrmaterialien so sichten, dass Rassismus darin keinen Platz hat.
Alltagsrassismus im Klassenzimmer, was kann da vorkommen? Wie sieht das aus?
Ganz unterschiedlich, dass beispielsweise Kopftuch tragende Studentinnen, die auf Lehramt studieren, im Praxissemester nicht in das Lehrerinnenzimmer rein dürfen, weil behauptet wird, da darf niemand mit Kopftuch rein. Dass beispielsweise spanische Lehrkräfte oder Menschen mit spanischer Herkunft, denen wird unterstellt, nur Siesta zu machen. Dass beispielsweise Deutschkompetenzen angezweifelt werden. Bei den einen sind das Flüchtigkeitsfehler, bei den anderen sind das gravierende Deutschmängel. Bei den SchülerInnen ist es so, dass pauschal gesagt wird, dass manche Kulturen von Natur aus fleißiger wären als andere. Muslimische Machos, die konstruiert werden von Lehrkräften, gehören dazu. Also ganz unterschiedlich, dass eben sozusagen die Kompetenz den Menschen abgesprochen wird, gute Lehrkräfte zu sein oder ordentliche SchülerInnen zu sein. Unterschiedliche Noten werden vergeben, je nach Herkunft. Also ganz, ganz unterschiedlich zeigt sich Rassismus in der Schule.
Die unterschiedlichen Noten, da möchte ich jetzt nochmal konkret drauf eingehen, weil Für mich ist Rassismus ist die eine Seite und dieser Faktor Benachteiligung, den ich eben geschildert habe, ist die andere Seite. Aber für Sie hängt, glaube ich, beides auch zusammen ein Stück weit.
Also wenn wir uns Bildungserfolg oder Bildungsmisserfolg wissenschaftlich anschauen, dann reicht nicht ein Parameter isoliert sich zu betrachten, nämlich Rassismus, sondern wir müssen ganz viele unterschiedliche Parameter zu Rate ziehen. Der soziale Status ist der wichtigste Parameter für die Bildungsbenachteiligung im deutschen Schulwesen. Das wissen wir nicht erst seit gestern, sondern Studien besagen das seit über einem Jahrzehnt. Rassismus führt aber sicherlich auch dazu, dass Menschen benachteiligt werden. Und Rassismus führt dazu, dass Individuen nicht gesehen werden, sondern Menschen als Teil eines Kollektivs betrachtet werden. Und diese Kollektive werden dann mit negativen Eigenschaften bedacht. Das fördert eben die Ungleichbehandlung. Nur Rassismus alleine führt sicherlich nicht dazu, dass jemand sozusagen schlechtere Noten bekommt. Aber Rassismus gepaart mit sozialer Ungleichheit und mit beispielsweise einem selektiven deutschen Schulwesen, macht dann die Bildungsbenachteiligung aus.
Bloß woher kommen diese Einstellungen, die dann dazu führen, dass bestimmte Menschen, also Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu anderen, abgewertet werden?
Ja, das sind nicht im Allgemeinen Menschen mit Migrationshintergrund oder internationaler Familiengeschichte, sondern spezifische Menschen mit internationaler Familiengeschichte. Also diese Stereotype sind jetzt nicht in Bezug auf weiße NiederländerInnen zu finden, aber wenn jemand eine schwarze Hautfarbe hat, wenn jemand muslimisch aussieht oder muslimisch ist, dann spielen diese Stereotype eine Rolle. Woher kommen diese Stereotype? Das sind uralte Phänomene, also die erste Person, von der wir es geschichtlich dokumentiert wissen, die über Rassen gesprochen hat, ist Königin Isabella, die erste von Spanien im 16. Jahrhundert. Also diese Person hat Rassen erfunden. Sie wissen, es gibt biologisch gesehen keine Rassen, aber Königin Isabella hat gesagt, jüdische Menschen haben ein anderes Blut, eine andere Rasse. Warum hat sie das gemacht? Um alle negativen Dinge, die im spanischen Königreich aufgetaucht sind, eben damit zu erklären, dass jüdische Menschen dort leben. Und später wurde das übertragen auf schwarze Menschen, auf muslimische Menschen. Also wir reden da von einer Fiktion der Rassekonstruktion, die aber handfeste Auswirkungen hat seit über 500 Jahren.
Und dieser Begriff Rasse, der ist in Deutschland nach wie vor in den Köpfen drin.
Genau, das wissen wir
aus. Also in vielen, nicht in allen.
Ja, das wissen wir aus dem Rassismusmonitor. 49% der bundesdeutschen Gesellschaft glaubt an Rassen. Ein Drittel der bundesdeutschen Bevölkerung glaubt, dass einige Kulturen von Natur aus fleißiger wären als andere. Also wir reden in der Rassismusforschung von zwei unterschiedlichen Formen von Rassismen. Einmal dem klassischen biologistischen Rassismus, der operiert mit unterschiedlichen Rassen. Und einmal den Neo- oder Kulturrassismus. Da geht es um die Hörwertigkeit, Minderwertigkeit oder Unvereinbarkeit von Kulturen, Sprachen und auch Religionszugehörigkeiten. Und wir haben gelernt, nicht mehr über Rassen zu sprechen, aber wir laden dann Kulturen auf und sagen dann, ja, die türkische Kultur passt nicht zur deutschen Kultur, die Türken sollen in der Türkei leben, die Deutschen in Deutschland. Kultur ist mittlerweile ein Sprachversteck für Rasse geworden, sagen wir in der Rassismusforschung. Generell sind das alte Phänomene, die aber immer wieder neu aufgeladen werden.
Ist mit Blick auf Schulen ein bestimmter Migrationshintergrund eine wesentliche Bildungsbenachteiligung? Ihre Erfahrungen, Ihre Gedanken dazu telefonisch unter 0800 5678 einmal die 5 oder Sie mailen an quarks@wdr.de. WDR 5 Quarks. Studien zeigen deutliche Unterschiede in den Noten und in den Empfehlungen der Lehrkräfte für die weiterführende Schulart nach der Grundschule von Schülerinnen mit und ohne Migrationshintergrund auf. Leben diese Kinder mit häufiger Benachteiligung in Schulen oder sind das Ausnahmefälle? Ihre Erfahrungen, Ihre Gedanken dazu telefonisch unter 0800 5678 dreimal die 5 oder gerne mailen an quarks@wdr.de. Mit dabei ist Karim Feraidoni, Professor für die Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Uni Bochum. Was macht es eigentlich mit Kindern, wenn sie aufgrund ihrer Herkunft, ihres Namens oder ihrer Religion benachteiligt werden?
Nun, es führt zu einem Vertrauensverlust in die deutsche Gesellschaft. Viele der Personen, die Rassismuserfahrungen machen, sind in Deutschland aufgewachsen, in Deutschland geboren. Sie fühlen sich als Deutsche, aber wenn immer wieder gezeigt wird in unterschiedlichen Lebensbereichen, ihr gehört nicht dazu, ihr gehört nicht, ihr seid keine richtigen Deutschen, dann führt es natürlich zu einem Vertrauensverlust. Und ich sage immer wieder, wenn Lehrkräfte oder Polizistinnen Menschen mit internationaler Familiengeschichte benachteiligen, dann ist das für mich qualitativ etwas anderes, als wenn das x-beliebige Personen tun im Supermarkt, weil Lehrkräfte und Polizistinnen repräsentieren den deutschen Staat. Und in einer demokratischen Gesellschaft hat Rassismus nichts verloren. Und deswegen müssen ganz besonders verbeamtete Personen oder angestellte Lehrkräfte tatsächlich etwas gegen Rassismus tun und sich nicht nur aussprechen gegen Rassismus, sondern auch Professionskompetenzen erlernen, wie sie beispielsweise Rassismus nicht reproduzieren in ihrem Unterricht, indem sie Unterrichtsmaterial sichten, was rassismusrelevant ist, oder indem sie neues Unterrichtsmaterial entwickeln, damit alle SchülerInnen gefördert werden.
Hm. Wie kann es eigentlich sein, dass im Jahr 2023 noch so viele Vorurteile in den Köpfen dominieren?
Nun, wir müssen uns einfach anschauen, welche Funktionslogik besitzen diese Vorurteile. Vorurteile haben unter anderem den Aspekt, dass auf komplizierte Fragen relativ einfache Antworten gefunden werden. Also gesellschaftliche Probleme werden kulturalisiert, anstatt über soziale Sachverhalte zu sprechen. Also Rassismus ist wirkmächtig, weil Rassismus funktioniert, weil Rassismus Funktion besitzt für unsere Gesellschaft. Eine Funktion ist beispielsweise die Abwertung anderer Gruppen und bei gleichzeitiger Aufwertung der eigenen Gruppe. Also wenn ich mich negativ gegenüber anderen äußere, dann werte ich meine eigene Gruppe, was auch immer das sein mag, auf. Das ist eine Funktion. Eine andere Funktion ist beispielsweise, einfach unliebsame Konkurrentinnen vom Arbeitsmarkt fernzuhalten, zum Beispiel kopftuchtragende Frauen. Also da hält man sich auch Konkurrenz vom Leibe.
Mhm. Kommen wir nochmal konkret in die Schulen. Welche Chancen haben da, ja, ich sag mal, Betroffene in irgendeiner Form entgegenzuwirken? Können sie überhaupt irgendwas tun oder müssen sie sozusagen stillschweigend ertragen?
Nein, sie können auf jeden Fall was tun. Also ich würde immer dazu raten, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Antidiskriminierungsbüros, die es in vielen unterschiedlichen Städten gibt, die würde ich kontaktieren. Den Antidiskriminierungsverband Deutschlands, den würde ich kontaktieren. Da kriegen sie auch kostenlose Rechtsberatung. Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ich würde aber auch MitschülerInnen um Hilfe bitten, damit sie nicht isoliert sind, diejenigen, die Rassismus erfahren. Ich würde mit Lehrkräften, die nett sind, sympathisch sind, mit denen würde ich Kontakt aufnehmen. Ich würde es meinen Eltern sagen. Es gibt ein Elternnetzwerk Nordrhein-Westfalen, dahin können Sie sich wenden. LehrerInnen-Gewerkschaften, dahin können Sie sich wenden. Es gibt ein Netzwerk Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte. Also mittlerweile haben wir ein breites Netz an Beratungs- und Unterstützungsangeboten, aber wenn Sie sich sagen, kritisch gegenüber Rassismus äußern, wenn Ihre Lehrkraft rassistisch ist und Sie sagen etwas dagegen als Schülerin oder als Schüler, dann müssen Sie natürlich auch mit Konsequenzen rechnen, weil die Notengewalt haben die Lehrkräfte. Und deswegen trauen sich viele SchülerInnen auch nichts zu sagen. Aber ich glaube, die Beratungsangebote sind gestiegen. Und eine Sache würde ich Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, immer raten: Machen Sie Empowerment-Workshops. Also niemand kann Sie davor beschützen, Rassismus weiterhin zu erleben, aber Sie können Strategien lernen, wie Sie mit Rassismus umgehen können.
Wir machen auch gerade eine ganz interessante Erfahrung hier. Wir haben dieses Thema heute auf der Tagesordnung, ein Thema, das ja nicht nur bei uns heute diskutiert wird, sondern seit längerem im Grunde in der Öffentlichkeit. Aber wir haben sage und schreibe null Anrufer bzw. Anruferinnen. Verwunderlich. Versuche nochmal sozusagen zu appellieren ans WDR5-Quarks-Publikum, sich zu melden mit ihren Migrationsgeschichten vielleicht. Wäre höchst spannend zu hören, was Sie erlebt haben an Diskriminierung, an rassistischen Beleidigungen, vielleicht auch an alltäglichen Rassismus in Schulen. Sie können gerne anrufen 0800 5678 dreimal die 5. Sie können auch mailen an quarks@wdr.de. Herr Ferraidoni, Kinder und Jugendliche, die da in irgendeiner Form ständig was abkriegen, wie gehen die um mit Frust, Angst etc.? Sie haben ja eben ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten aufgezählt. Die dürfen aber natürlich für 10, 11, 12-Jährige nicht so weit weg sein. Am besten sollten die ja in den Schulen direkt erreichbar sein.
Das stimmt und dafür plädiere ich auch, dass jede Schule beispielsweise eine Antidiskriminierungsstelle hat. Wenn sich 5 bis 7 Lehrkräfte zusammentun, dann kann so eine Stelle initiiert werden. Dann haben auch SchülerInnen eine Anlaufstelle und es beginnt dann keine Odyssee oder man muss keine Briefe schreiben nach Berlin, sondern man regelt das vor Ort in beispielsweise Castrop-Rauxel. Nur dann müssen wir natürlich auch dafür Sorge tragen, dass Lehrkräfte entsprechend ausgebildet werden, um einen Sensus zu entwickeln, um so eine Antidiskriminierungsstelle beispielsweise zu etablieren. Und SchülerInnen können sich gegenseitig unterstützen. Also ich würde immer dazu raten, nicht alleine zu bleiben, nicht sich isolieren zu lassen, sondern immer den Kontakt zu den MitschülerInnen zu suchen. Und es wäre super und für sozusagen eine Art von Solidarität total toll, wenn nicht ich als Person mit internationaler Familiengeschichte immer was sagen muss, wenn die Lehrkraft etwas Rassistisches sagt, sondern wenn Tim, dessen Eltern seit 300 Jahren in Wuppertal leben, auch mal was sagen würde. Aber das heißt, dass auch Tims Eltern mit Tim über Rassismus reden und zwar nicht, um ihn zu verunsichern, sondern um ihn darauf vorzubereiten, dass er auch eingreift, wenn es zu Rassismus kommt.
Hm. Wir können jetzt mal hören, was Nico Mandarkas aus Essen zum Rassismus in Deutschland, in deutschen Schulen sagt. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag. Ich bin jetzt schon reichlich lange aus der Schule raus, aber in meiner Grundschulklasse, ich werde nächstes Jahr 50, in meiner Grundschulklasse hatten wir in Witten so einen 25-prozentigen Ausländeranteil. Da waren jetzt außer mir als Griechen dann 2, 3 weitere griechische Kinder und ansonsten sehr viele Kinder aus Polen, weil Anfang der 80er Jahre nochmal ein relativ großer Schwung Kinder aus Polen dann ins Ruhrgebiet kamen. Und von uns hat keiner von der Grundschullehrerin eine Empfehlung für das Gymnasium bekommen. Keiner von den ausländischen Kindern. Einzig meine Eltern haben Einspruch eingelegt, weil meine Schwester zu dem Zeitpunkt auf dem Gymnasium schon war. Das wurde dann von der Grundschullehrerin noch reichlich massiv hintertrieben mit Drohungen und sonstigen Einschüchterungsmaßnahmen. Es hat funktioniert. Ich war auf dem Gymnasium, ich habe es absolviert. Ich habe ein Vollstipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes bekommen, habe mein Studium absolviert. Insofern von den anderen hat kein anderer eine höhere Schulausbildung bekommen. Alle anderen sind dann auf die Realschule und auf die Hauptschule gegangen. Und ich bin mir sicher, dass von denen auch einige zumindest das Gymnasium geschafft hätten.
Ja.
Freundin von mir ist Grundschullehrerin. Sie achtet sehr darauf, aber ich kenne auch andere Beispiele aus dem Freundesbekanntenkreis, wo dann die Kinder auch nur unter Mühen auf eine weiterführende Schule wie ein Gymnasium oder eine Gesamtschule kommen. Heute.
Ja, Herr Ferraidoni, Nico Mandarkas hat aus seiner Kindheit erzählt und was er da erlebt hat. Und die Geschichte mit den Empfehlungen, den Abschlussempfehlungen in der Grundschule, ich glaube, das setzt sich bis heute fort. Da gibt es entsprechende Untersuchungen.
Also erstmal Dankeschön an Herrn Mandarkas, der so eine private Geschichte mit uns geteilt hat. Ich glaube, die Situation hat sich schon verbessert, weil die Sensibilität in Bezug auf soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit und auch Rassismus auch bei Grundschullehrkräften sich verändert hat. Also die Sensibilität ist höher geworden, hat sich intensiviert und ich würde sagen, Deutschland ist im Jahr 2023 so rassismuskritisch wie noch nie in der bundesdeutschen Geschichte. Das heißt, ich glaube, die Lage hat sich verbessert. Dennoch gibt es nach wie vor Rassismus. Zu dem Umstand aus der Kindheit von Herrn Mandakas, der jetzt sozusagen 50 Jahre alt ist, möchte ich dazu sagen, dass in der Vergangenheit ein Aspekt bei GrundschullehrerInnen eine Rolle gespielt hat, wenn sie Übergangsempfehlungen ausgestellt haben. Und diesen Aspekt kann man gar nicht mit einer Ziffernote beschreiben, sondern der Aspekt war, können die Eltern ihre Kinder auf der weiterführenden Schule unterstützen, ja oder nein? Und wenn man gute Noten hatte und die Eltern konnten einem aber nicht unterstützen, dann haben Grundschullehrkräfte in der Vergangenheit trotzdem sozusagen eine Hauptschulempfehlung gegeben, obwohl die Noten eine Gymnasialempfehlung gerechtfertigt hätten. Warum haben die GrundschullehrerInnen das gemacht? Weil sie das Kind nicht überfordern wollten. Also in einer guten Absicht haben sie eigentlich es verhindert, dass Menschen mit internationaler Familiengeschichte massenhaft an Gymnasien gehen. Das hat sich ein Stück weit verbessert. Mittlerweile ist es so, wenn wir darüber nachdenken, wer hat eigentlich die besten Chancen, ein Gymnasium zu besuchen, dann sind das Kinder mit Migrationshintergrund, deren Eltern verheiratet sind oder zusammenleben, über 5.500 Euro netto verdienen und beide das Abitur erworben haben. Das heißt, der Migration...
Oh, das ist aber eine kleine Grundgesamtheit, genau, die Sie ja da gerade erwähnt haben. Also ja, wer hat zwei ausländische Mitbürger als Eltern, die gemeinsam über 5.500 Euro netto verdienen?
Das ist eine gute
Wenn
Frage.
Wenn das Durchschnittseinkommen in NRW bei 3.800 Euro liegt.
Das ist eine gute Frage. Ich wollte nur darauf verweisen, dass der Migrationshintergrund isoliert nicht mehr dafür verantwortlich ist, alleinig um Bildungserfolg oder Bildungsmisserfolg zu kennzeichnen, sondern wir müssen auch den sozialen Status zu Rate ziehen. Wir müssen auch die Erfahrung der Eltern im Bildungswesen mit berücksichtigen, wenn wir über Bildungserfolg oder Bildungsmisserfolg sprechen. Sie haben vollkommen recht, das ist eine sehr, sehr kleine Gruppe. Wir haben auch andere Untersuchungen, die sagen, bei gleichem sozialen Status kriegen Kinder mit Migrationshintergrund sogar öfter eine Gymnasialempfehlung als Kinder ohne Migrationshintergrund. Und da würde ich auch sagen, das, was Sie gerade gesagt haben, das ist aber eine relativ kleine Gruppe, deren sozialer Status vergleichbar ist mit Kindern ohne Migrationshintergrund, weil die meisten Eltern mit Migrationshintergrund, auch wenn sie akademisch gebildet sind, verdienen weniger als Eltern ohne Migrationshintergrund. Das stimmt schon.
Herr Mandakas.
Ja, und ich habe eins habe ich noch auf der anderen Seite der Bildung. Steht dann natürlich, wenn man sich anschaut, wie viele Empfehlungen bekommen ausländische Schüler für Stipendien, für Studienstiftung des deutschen Volkes. Ich sitze da regelmäßig in der Kommission und darf dann mitentscheiden, wer kriegt ein Stipendium oder ein Vollstipendium bei der Studienstiftung des deutschen Volkes. Und da ist der Anteil an ausländischen Mitbürgern absolut verschwindend. Also ich habe bisher noch keinen einzigen in der Kommission da sitzen sehen, der wie ich einen ausländischen Pass hatte.
Das kann ich nur bestätigen. Bei der Studienstiftung ist das nochmal extrem, dass sozusagen das sehr, sehr homogen ist. Es gibt aber auch andere Begabtenförderwerke, wie das Avicenna-Studienwerk, das ist ein muslimisches Studienwerk, oder ELES, das ist das jüdische Studienwerk, da sieht die Sache nochmal ein bisschen anders aus, oder Rosa-Luxemburg-Stiftung, also die linke Stiftungs-, Begabtenförderwerk der Linken. Also, aber das stimmt generell auch vor dem Hintergrund der Studien. Befunde können wir sagen, dass Menschen mit internationaler Familiengeschichte unterrepräsentiert sind, wenn es um Stipendien geht.
Herr Mandakas, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie Ihre Erfahrungen hier weitergegeben haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.
Ihnen auch. Tschüss.
Welche Folgen hat das, wenn Kinder mit speziellem Migrationshintergrund in Schulen benachteiligt werden? Ihre Gedanken dazu telefonisch unter 0800 5678 dreimal die 5 oder Sie mailen an quarks@wdr.de. Jedes dritte Kind in Deutschland hat ein Migrationshintergrund. Wie ausgeprägt sind rassistische Tendenzen in deutschen Schulen? Das ist unsere Frage dazu. Und in welchem Ausmaß sind Kinder mit einem bestimmten Migrationshintergrund in ihrer schulischen Laufbahn benachteiligt? Ihre Einschätzung telefonisch unter 0800 5678 3x5 und zugeschaltet aus Duisburg ist der Rassismusexperte Karim Feray-Doni und mit dabei ist jetzt auch Stefan Instenberg aus Köln. Er hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Instenberg.
Können Sie mich hören?
Jetzt höre ich Sie. Ja, hier hat was geklemmt, aber jetzt hören wir Sie.
Ja, guten Tag, Herr Hansel, guten Tag, Herr Feray-Doni.
Ja. Grüße Sie.
Guten Tag.
Ihr Beitrag zu unserem Thema.
Ja, gerne. Meine Kinder sind halb chinesisch und halb deutsch und wurden in der Corona-Zeit in der Grundschule, dritte Klasse, von anderen Kindern mit, da kommt Corona, begrüßt. Das hatte sie sehr getroffen und ich habe mich sofort an die Direktorin der Grundschule gewendet und die hat mich nach einer Woche zurückgerufen und mir erklärt, sie könne da nichts unternehmen, weil das Kind, das das gemacht hatte, in einer schwierigen Situation sei familiär. Ich war natürlich sehr enttäuscht darüber und ich hätte mir gewünscht, dass man das sowohl vor der Klasse, also auch die Klassenlehrerin, als auch vom Direktorium eindeutig nicht unbedingt sanktioniert, aber zumindest bespricht. Das ist nicht geschehen.
Mhm. Herr Feray-Doni, wären Sie gefragt worden, hätten Sie wahrscheinlich eine konkrete Empfehlung abgegeben in dem Fall.
Nun, ich hätte auf jeden Fall gesagt, dass die Lehrkräfte und auch die Schuldirektorin eindeutige Worte dafür hätten finden müssen. SchülerInnen lernen die demokratischen Regeln in der Gesellschaft, die wir für die Gesellschaft brauchen, in der Schule. Und wenn sie merken, dass Rollenvorbilder, Schuldirektorin, Lehrkräfte keine Worte haben, um Gleichheit herzustellen, um sozusagen darzustellen, dass niemand ausgegrenzt werden darf, dann verfestigt sich das. Und ich glaube, dass es falsch war von der Schulleitung. Sie hätte was sagen müssen. Sie hätte auch sensibel etwas sagen müssen, weil sie gesagt haben, der betreffende Schüler war in einer schwierigen Lebenssituation. Also es geht nicht um Sanktionsmaßnahmen, sondern es geht um Aufklärung. Es geht darum, wie wollen wir in einer Gesellschaft, wie wollen wir in der Schule miteinander umgehen, um sozusagen nett zueinander zu sein, damit alle SchülerInnen sich trauen, in die Schule zu kommen. Und meistens ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob sie 100% was richtig machen. Ich mache auch häufig Fehler, aber die Hauptsache ist, dass sie etwas sagen, dass sie etwas dagegen sagen, wenn Menschen ausgeschlossen werden. Und da würde ich Schulleitungen und Lehrkräften Mut wünschen, das auch tatsächlich zu tun.
Mhm.
Vielen Dank für die
Herr
klare Instenberg. Aussage.
Ist es bei dieser einmaligen Erfahrung geblieben?
Ja, das ist mehrfach vorgekommen, auch von verschiedenen Kindern. Hm. Aber ich finde die klare Haltung Ihres Studiogasts sehr schön, auch im Nachhinein. Ich hatte mich tatsächlich ein bisschen damit schwer getan. Zunächst einmal war ich natürlich verärgert und habe gedacht, naja, schwere Situation, was soll das heißen? Da kann man doch trotzdem über so etwas sprechen oder vielleicht gerade auch deshalb, weil man weiß ja gar nicht, wodurch die Situation schwierig ist bei dem Kind. Aber jetzt sehe ich das auch so, dass man das auf jeden Fall hätte thematisieren müssen.
Herr Instenberg.
Also vielen Dank.
Ja, ich danke. Schönen Tag noch. Tschüss.
Gleichfalls. Danke. Tschüss.
Herr Feray-Doni, Rassismus in Schulen, ist das eigentlich ein Problem in allen Schulformen?
Ja, das ist überall kommt das vor. Also es gibt keine Schulform, wo wir sagen können, da gibt es keinen Rassismus. Rassismus spielt überall da eine Rolle, wo Menschen sich begegnen. Es gibt leider keine Zahlen, auf die wir zurückgreifen können, die allumfassend die gesamtgesellschaftliche Situation beschreiben an allen Schulen. Das wäre auch methodisch gar nicht vorstellbar. Es gibt auch keine repräsentative Forschung in Bezug auf Rassismus, in dem dargelegt wird, in dem Bundesland ist es schlechter als in dem Bundesland oder in der Schulform ist es schlechter als in der anderen Schulform. Was ich aber sagen kann, ist, dass viele RassismusforscherInnen in unterschiedlichen Publikationen, in unterschiedlichen Studien zu dem Schluss gekommen sind, dass eigentlich überall da, wo gelernt wird, tatsächlich auch Rassismus ein Stück weit vorkommt, genauso wie Sexismus, Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit. Und deswegen ist das eine Daueraufgabe für alle Schulformen, für alle Lehrkräfte. Rassismus spielt nicht nur eine Rolle in sogenannten Brennpunktschulen. Rassismus spielt nicht nur eine Rolle an Schulen mit irgendwie 70% Prozent SchülerInnen mit Migrationshintergrund. Ich habe an einem katholischen Gymnasium im Münsterland gearbeitet. Da gab es einen Promilleanteil von Kindern mit Migrationshintergrund, die dort beschult worden sind. Und trotzdem gab es Rassismus, weil beim Rassismus geht es sozusagen gar nicht darum, dass die betreffende Gruppe, die abgewertet wird, im Raum ist, sondern es geht um Fantasien über diese Gruppe. Deswegen kommt es auch beim Rassismus gar nicht darauf an, wie ich mich verhalte als Person mit internationaler Familiengeschichte, sondern es geht um die Fantasien, die Menschen ohne Migrationshintergrund über Menschen mit Migrationshintergrund in den Köpfen besitzen. Deswegen würde ich sagen, alle Lehrkräfte sollten am besten in ihrer Ausbildungszeit schon damit konfrontiert werden.
Ja, da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber, über die Ausbildung, über das Lehramtsstudium. Vorher hören wir Herrn Obaidat aus Ennigerloh. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich konnte von meiner Erfahrung ein bisschen was erzählen.
Tun Sie das.
Ja, ich arbeite als Flüchtlingssozialarbeiter und MBE, Migrationsberatung für Erwachsenenzuwanderung. Und ich habe beobachtet, dass die Kinder, deren Eltern Migrationshintergrund haben, die sind nicht in der Lage, ihrer Kinder ihre Hausaufgaben, bei Hausaufgaben zu helfen. Und das verursacht, dass die Kinder schlechte Noten bekommen. Vor allem die Eltern, die haben nicht so viele Erfahrung oder Ahnung von Schulsystem, Bildungssystem hier. Und die wissen nicht, dass zum Beispiel die Eltern die Leistung, SGB-II Leistung bekommen oder egal welche Leistung, ob das jetzt Wohngeld oder Kinderzuschlag, dass die Anspruch auch auf Leistung von BOT, Bildung und Teilhabe. Und ich denke, dass die Schule sich da dran beteiligt oder dass sich organisiert, dass die Kinder, die mit Migrationshintergrund in diesem Fall unterstützen, beim zum Beispiel die Anträge auszufüllen. Es gibt tatsächlich manche Schulen, in dem die Kinder mit Integrationshintergrund, die leben am Rand der Schule beziehungsweise die Eltern am Rand der Gesellschaft und deswegen die kriegen nichts. Die sind eigentlich intelligente Kinder, aber die kriegen keine Unterstützung von ihren Eltern, weil die Eltern nicht bewusst sind oder nicht in der Lage sind, deren Kinder zu helfen.
Ja, ich gebe das mal weiter an Herrn Ferraidoni. Was Herr Obaidat erzählt, ist das ein massenhaftes Problem?
Also erstmal danke, Herr Obaidat, dass Sie das mit uns geteilt haben. Ich würde Sie bitten, weil Sie ja sozusagen dafür zuständig sind, tatsächlich in Ihrem Sprengel, in Ihrem Kreis die Schulen anzuschreiben und genau das, was Sie uns geschildert haben, den Schulleitungen zu schildern. Vielleicht führt das dazu, dass die Schulleitung die Kolleginnen informieren, damit dieses sozusagen behoben wird, dieser Fehler im System, dass viele Informationen gar nicht weitergetragen werden. Und zu Ihrer Frage gerne. Also ich glaube, dass der Anteil tatsächlich zugenommen hat mit eben Menschen, die aufgrund von Fluchtmigration nach Deutschland gekommen sind. Ich glaube, das hat weniger sozusagen zu tun mit Menschen, die in der zweiten, dritten, vierten Generation hier leben, sondern Menschen, die erst kurz hier in Deutschland sind. Der Anteil wird weiter zunehmen, Stichwort Ukraine, Krieg und auch andere Krisen. Deswegen glaube ich schon, dass das ein wichtiger Punkt ist. Deswegen glaube ich, dass die Schulen angewiesen sind auf sozusagen Expertenwissen hier von Herrn Obaidat, damit stärker auch kooperiert wird zwischen Schulen und außerschulischen Projekten und Programmen, damit letztlich sozusagen den Kindern geholfen wird, eine gute Bildungslaufbahn zu erleben.
Herr Obaidat, ja. Danke für Ihren Anruf. Oder?
Ich wollte noch also zuletzt was sagen. Also ich bin auch einen Schritt nach vorne gegangen. Ich habe vor einem Jahr eine Demokratie- und Menschenwürde-Forderung GOG im Kreis Warndorf gegründet und wir bieten jetzt Nachhilfe für die Schülerinnen und Schüler, die also eigentlich für allgemein, aber wir haben jetzt nur Schüler und Schülerinnen, die mit Migrationshintergrund, und die Nachhelfer, die sind aus Ukraine, aus Marokko, die hier studiert haben oder in ihrem Land studiert haben, und die haben hier C1 Sprachniveau. Genau, also.
Also, Sie sind aktiv geworden. Ja, das ist doch super.
Ich mache das ehrenamtlich, aber das nimmt viel Zeit.
Herr Obeidat, ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg, auch bei dieser Arbeit, die Sie da anbieten. Und danke für Ihren Anruf.
Ja, tschüss. Danke auch.
Tschüss. Herr Feraiduni, Sie haben das Thema schon ein paar Mal gestreift, Rassismus und inwieweit das in der Lehramtsausbildung behandelt werden muss. Wie wird es denn aktuell behandelt?
Stiefmütterlich. Also wenn Sie mich fragen, wie viele ProfessorInnen beschäftigen sich mit Lehramtsausbildung und Rassismus in Deutschland, da würden mir 10 bis 12 Namen einfallen. Also es ist nicht so, dass flächendeckend die meisten Lehramtsstudierenden mit diesem Themenkomplex in Berührung kommen. Und das ist fatal. Das führt dann dazu,
dass... Das ist auch schwer nachzuvollziehen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist, also mit dem Thema Rassismus, Antisemitismus können Sie keine wissenschaftliche Karriere machen in Deutschland. Das ist schwierig. Wenn ich das Thema Digitalisierung gehabt hätte, dann hätte ich schneller eine Professur bekommen. Also, und nicht ich, es kann ja auch sein, dass ich schlechte Vorträge halte oder so, aber ich spreche ja mit den anderen RassismusforscherInnen, und das ist unglaublich schwierig, mit Themen, die ungleichheitsrelevant sind, eine Karriere aufzubauen in Deutschland. Wir haben auch zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte erst 2021 ein Fördertopf gehabt für Rassismusforschung in Deutschland. Vorher mussten wir uns mit Stipendien oder mit eigenen Finanzierungen über Wasser halten. Und ich fordere tatsächlich, mehr Ausbildungskapazitäten in diesem Bereich zu schaffen. Wir brauchen Professuren mit dem Themenschwerpunkt Lehramtsausbildung und Rassismuskritik.
Lehramtsausbildung, ja, bloß fordern kann man ja viel, aber werden Sie auch gehört?
Nun, wir haben das, also wir haben ja die Merkel-Regierung beraten. Wir heißt viele unterschiedliche WissenschaftlerInnen und NGOs, und es gab einen Maßnahmenkatalog, da haben wir das gefordert. Die Bundesregierung, die alte Bundesregierung, wollte eigentlich 1 Milliarde Euro im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus ausgeben. Auch die neue Bundesregierung beschäftigt sich damit. Nur das Problem bei einer Politikberatung ist, wir können viel fordern, aber die Politik ist am Zug. Ich glaube, es gibt in diesem Punkt kein Erkenntnisdefizit. Die Lage, die desolate Lage können wir alle sehen in der Bildung. Es gibt ein Handlungsdefizit. Die Politik könnte eigentlich ab morgen handeln. Wir haben 3 Jahre lang zum Thema antimuslimischen Rassismus geforscht. Der Seehofer hat uns berufen. Unser Bericht liegt Frau Faeser vor. 25 Seiten geht es um Handlungsempfehlungen, und bislang ist leider noch nicht so viel passiert. Also wenn die Politik möchte, könnte sie sozusagen ab morgen handeln.
Ja, die Frage ist, ob sie möchte. Weil wenn man liest, dass darüber nachgedacht wird, 2024, also nächstes Jahr, die Mittel für demokratische Bildung bei Jugendlichen zu kürzen, könnte man zweifeln, dass da wirklich so ein Wille da ist.
Das ist eine katastrophale Lage. Auf der einen Seite sehen wir, dass auf den Straßen antidemokratische Tendenzen zunehmen und rechtspopulistische Parteien an Zulauf gewinnen. Auf der anderen Seite gibt es Sonntagsreden der Regierung, und die Regierung kürzt Mittel für Demokratieprojekte. Das passt nicht zusammen. Deswegen muss es ein Umsteuern geben. Die Bundesregierung muss sich diesem Thema stärker widmen.
Mhm. Jede Schule in Deutschland braucht eine Antidiskriminierungsstelle, damit Schüler und Schülerinnen mit Rassismus- oder Diskriminierungserfahrungen wissen, an wen sie sich wenden können. Das ist nur eine Forderung von Karim Feraiduni. Er ist Professor für die Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Uni Bochum. Schön, dass Sie dabei waren. Ich danke Ihnen.
Ganz herzlichen Dank.